Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Schönen guten Morgen. Heute bin ich zu Gast bei der Schriftstellerin und Psychologin Helga Schubert in ihrem schönen Garten in Altmeteln, vielmehr in Neumeteln, ein Ortsteil von Altmeteln. Das liegt zwischen Wismar und Schwerin in Mecklenburg. Und wir zeichnen das auf an einem wunderschönen Spätsommertag, wollen zurückschauen auf 80 Jahre Leben. Mit Blick auf diesen 3. Oktober 2020, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Frau Schubert, ist der 3. Oktober für Sie ein Feiertag?
Ja, von Anfang an. Schon von 1990 an ein Feiertag. Ich bin sehr glücklich, dass es wieder zu einer Einigung Deutschlands gekommen ist. Da ist ein Krisenherd weniger in der Mitte Europas.
Sie haben mal geschrieben, bis zum 2. Oktober 1990 um Mitternacht sei in Ihnen die Rechtsunsicherheit gegenüber der allgegenwärtigen Willkür präsent gewesen.
Ja, wobei seit der ersten freien Wahl zwischen März 1990 und dem 2. Oktober 1990 ja dann schon etwas Rechtssicherheit eingekehrt ist, denn wir hatten ja dann schon eine erstmals frei gewählte Volkskammer.
Da werden wir drauf kommen. Sie saßen damals mit am zentralen runden Tisch, waren dessen Sprecherin. Ja. Ich habe in einem Ihrer Bücher, um nochmal jetzt auf den Gedenktag kurz zu kommen, eine ganz schöne Aufstellung gefunden aus Ihrem Taschenkalender des Jahres 1988. Da haben Sie die ganzen Gedenktage aufgelistet, die damals in dem Osttaschenkalender war und gegenübergestellt Ihrem Kalender aus dem Jahr 1993. Und Sie kommentieren das mit den Worten, als ob wir auf einen anderen Stern geflogen wären. In dem Westkalender gab es keinen einzigen mehr dieser Ostfeiertage.
Ja.
Fehlt Ihnen einer aus der Vergangenheit?
Also diesen 8. März fand ich immer ganz nett, wenn die Männer sich dann in Schürzen umbanden. Und das war in diesem Patriarchenstaat DDR eigentlich immer so eine Farce. Und gleichzeitig war es auch was Gutmütiges irgendwie. Es war wie alles in der DDR. Ich sehe das ja nicht einseitig. Dieser 8. März war so, ihr Frauen seid für uns das Wichtigste und jetzt werden wir euch sogar Kaffee eingießen. Nicht? Die Chefs hatten dann eine Schürze um, extra so. Mhm. Ansonsten Tag des Sohns, so Tag des Sohns. Zu Tag des Kindes am 1. Juni ist, glaube ich, immer noch. Das ist der internationale Tag des Kindes. Mhm. Weiß ich, gibt es, glaube ich, noch. Ansonsten fehlt mir kein Feiertag.
Helga Schubert sollte schon zu DDR-Zeiten den Ingeborg-Bachmann-Preis bekommen. Das hat das Politbüro damals verhindert. In diesem Sommer hat sie ihn bekommen, sitzt ganz glücklich vor uns. Und ihr Preisträgertext, der liegt hier auch schon bereit auf dem Tisch. Die Schriftstellerin Helga Schubert hat in diesem Jahr den Ingeborg-Bachmann-Preis bekommen mit 80 Jahren. Die älteste Teilnehmerin, die je am Klagenfurter Wettlesen teilgenommen hat. Und kommentiert haben Sie das, Frau Schubert, als kleinen Sieg über die Diktatur. Was genau meinen Sie damit?
Da sind ja immer 14 Autoren eingeladen. Diesen Wettbewerb der deutschsprachigen Literatur gibt es ja schon seit den 70er Jahren. Und damals war Reich Ranitzky Chef der Jury. Jeder Juror durfte zwei vorschlagen. Und ich habe mich unglaublich gefreut, als ich diese Einladung erhielt, 1980. Habe dann sofort hingeschrieben, dass über eine Freundin illegal in den Westen die Post bringen lassen. Die wurde ja bei mir schon geöffnet. Mhm. Ich habe nur einfach geschrieben, dass ich natürlich bekanntlich in einem Land lebe, in dem ich um eine Ausreise bitten muss. Und das werde ich jetzt auch sofort tun beim Schriftstellerverband und dann werde ich mich wieder melden. Ich habe mich mit der Einladung in der Hand zum Schriftstellerverband begeben damals und die haben mir sofort gesagt, also das geht gar nicht. Damit werden nur DDR-Schriftsteller manipuliert und es ist mir dann verboten worden. Und hinter den Kulissen haben dann noch Kant und Hermelin überlegt, ob man mich nicht doch lassen sollte, weil es jetzt so einen Schaden gibt auch. Und dann habe ich eben, als es mir richtig verboten wurde, noch einen zweiten Brief geschrieben an die Jury. Und zum Schluss habe ich gesagt, dass ich hoffe, habe ich 1980 geschrieben, dass sich die politischen Verhältnisse einmal so ändern werden, dass ich mich auch meinen österreichischen Lesern und Leserinnen vorstellen kann.
Jetzt haben Sie ihn
bekommen.
Jetzt
habe ich ihn.
Weitere 40 Jahre hat das gedauert. Für Ihre Erzählung vom Aufstehen darin, kondensieren, dieses Wort benutzen Sie, glaube ich, selbst am liebsten dazu, darin kondensieren Sie das Lebensjahrhundert Ihrer Mutter, die ist vor 4 Jahren gestorben, mit 101 Jahren und hatte sich wohl gewünscht, dass Sie mal eine Erzählung über sie schreiben.
Ja.
War das schwer, ihr den Wunsch zu erfüllen?
Als sie lebte, ja. Ich habe immer gewusst, dass ich das mal machen möchte und habe dann, als sie gestorben ist, alles, was ich von ihr geerbt habe, sie hat unglaublich viele Bücher mir vererbt, 10.000 Bücher und lauter Notizen und Briefe und Durchschriften von Briefen, das alles habe ich mir durchgesehen und noch gar nicht alles geschafft und Fotos und so. Denn ich hatte ganz große Vorbehalte gegen sie und habe es zu Lebzeiten meiner Mutter nicht geschafft, mit ihr Frieden zu schließen. Es war eine intellektuelle und eine sehr anspruchsvolle Frau. Ich habe erst durch den Vorschlag am Bachmann-Wettbewerb teilzunehmen. Auf die Idee bin ich ja nicht selbst gekommen. Ich bin ja vorgeschlagen worden, wieder wie damals. Bin ich überhaupt in die Lage versetzt worden, eine gute Erzählung über meine Mutter zu schreiben, weil ich jetzt, 4 Jahre nach ihrem Tod, einfach überlegt habe, es geht ja nicht, dass man jemand so ablehnt. Ich bin ja erst erwachsen, wenn ich ein Gleichgewicht schaffe, wenn ich auch die Ambivalenz, die ich zu ihr habe, auch literarisch ausdrücke. Mhm. Denn ich hatte immer eine Ambivalenz zu ihr, Respekt und Angst und auch Bewunderung und immer Angst.
Auf diese Beziehung komme ich gleich nochmal zurück. Kurz noch geblieben beim Bachmann-Preis. Danach jetzt ist doch ihr ganzes Leben hier in der Abgeschiedenheit wahrscheinlich auf den Kopf gestellt worden.
Ja, also vom ersten Tag an.
Verlage standen Schlange oder wie?
Ja, mehrere Verlage. Dann ist mir sofort geraten worden, bloß nicht alleine in der heutigen Literaturwelt alleine mit einem Verlag verhandeln, sondern du musst jetzt sofort nur noch mit Literaturagentur arbeiten. Da muss ein Zwischenmensch dazwischen. Und es hatte sich schon mal dieselbe Literaturagentin schon vor einigen Jahren an mich gewandt. Und da bin ich zu Tode erschrocken, als sie zu mir sagte, geben Sie mir jetzt ein Manuskript und dann bitte auch gleich das nächste. Also ja, sagt sie, sie muss ja wissen, wenn sie mit Verlagen spricht, was wird das nächste Projekt sein. Die ist dann 4 Tage nach dem Preis, hatte sie sich hier angemeldet und wann sie hier ankommt, war auch schon klar. Und da bin ich so furchtbar gestürzt, dass ich also für mehrere Wochen ausfiel. Ich habe sie gerade noch aus dem Blaulichtwagen erreicht mit WhatsApp. Dadurch ist sie nicht umsonst gekommen. Und die Abgabe meines Manuskripts hat sich dadurch verzögert, dass ich sehr viele Erzählungen in alten Computern noch hatte. Ich habe meine eigene Arbeit nicht mehr richtig geschätzt. Also ich musste wirklich erst mal die alten Computer wieder mit anderen Betriebssystemen wieder aktivieren. Das durfte ich ihr gar nicht laut sagen. Manches hatte ich nur ausgedruckt. Da gab es doch gar keinen Computer. Also ich musste sie erst suchen in meinem Chaos, das dann immer größer wurde. Und dadurch war dieser Unfall für mich natürlich wunderbar. Weil ich auf der einen Seite Zeit hatte, ich musste aber humpeln mit Krücken und so, aber um das zu suchen. Und auf der anderen Seite konnte ich immer sagen, wenn die Leute kommen wollten und immer zu Interviews machen, heute ist natürlich eine Ausnahme, ich habe ja einen Unfall gehabt und dann konnte ich ja auch vorweisen, ich musste ja an Krücken laufen und das hat jeden zum Mitleid gebracht. Melden Sie sich wieder, wenn Sie gesund sind und so. Aber manche haben sich nicht abschrecken lassen, die haben das dann mit Telefon gemacht, da hatte ich dann keine Ausrede. Außerdem war ich ja auch in meiner Eitelkeit gekitzelt, ist ja klar. Also auf jeden Fall hat sich mein Leben total geändert und ich habe jetzt vor 2 Wochen ein Erzählungsband geben können von 200 Seiten. So sollen ja die Bücher immer sein, damit die Menschen nicht so beansprucht werden. Den hat sie verschiedenen Verlagen gegeben und es waren positive Reaktionen von mehreren Verlagen, aber die einen hatten ihr Frühlingsprogramm schon fertig, ist ja klar. Jetzt reden die ja schon über das Herbstprogramm des nächsten Jahres. Ja. Aber ein Verlag hat gesagt, das finden wir ganz prima und das machen wir im Frühlingsprogramm. Wir schieben es ein.
Und dürfen wir den nennen, den Verlag?
Der DTV-Verlag München.
Da wird das Buch erscheinen.
Und nun haben Sie heute jetzt mein Ja-Wort bekommen für den Untertitel Ein Leben in Geschichten. Dann weiß man also, es ist kein Roman, aber es ist etwas Zusammenhängendes.
Für Ihre Erzählung vom Aufstehen hat Helga Schubert in diesem Jahr den Ingeborg-Bachmann-Preis bekommen. Und darin erfahren wir auf wenigen Seiten wirklich sehr viel über das, was sie selbst in ihrem Lebensgepäck trägt. Frau Schubert, vielleicht können Sie uns eine Passage vorlesen. Und zwar die, wo Sie am Sterbebett ihrer Mutter sitzen und die Mutter darüber spricht, warum sie sie für ein Sonntagskind hält.
Wir wollen doch noch ein bisschen leben, sagte meine Mutter zu mir, als sie mit 101 auf der Intensivstation lag. Den weichen Sauerstoffschlauch im Nasenloch, die Infusion mit Elektrolyten im Arm, nach der Morphiumspritze gegen die Atemnot, das Fenster geöffnet, draußen war es kalt im Februar. Ich saß mit dem linken Ellbogen aufgestützt an ihrem Intensivbett. Sie drückte meine Hand 2,5 Stunden fest und sprach ununterbrochen. Vieles verstand ich nicht, so leise und monoton. Ich habe 3 Heldentaten vollbracht, die dich betrafen. Erstens, ich habe dich nicht abgetrieben, obwohl dein Vater das wollte. Und für mich kamst du eigentlich auch unerwünscht. Wir haben deinetwegen im 5. Monat geheiratet. Zweitens, ich habe dich bei der Flucht aus Hinterpommern bis zur Erschöpfung in einem 3-rädrigen Kinderwagen im Treck bis Greifswald geschoben. Und drittens, ich habe dich nicht vergiftet oder erschossen, als die Russen in Greifswald einmarschierten. Dein Großvater verlangte nämlich von mir, dass ich mich vergifte oder erschieße. Gift und Pistole legte er vor mich auf den Tisch. Greifswald sollte als erste Stadt an die Russen kampflos übergeben werden, was Hitler ja verboten hatte. Du hast neben mir gesessen und warst 5 Jahre alt, gerade wieder auf den Beinen nach der Flucht, nach Typhus und Mittelohrvereiterung. Dann muss ich ja mein Kind vorher töten, habe ich zu ihm gesagt. Das kann ich nicht. Da habe ich dich am Leben gelassen. Du warst eben dein ganzes Leben ein Sonntagskind, sagte meine Mutter zu mir, 6 Tage vor ihrem Tod.
Das sind harte Geschichten, Frau Schubert. Haben Sie die da tatsächlich zum ersten Mal so gehört?
Ja, dass mein Vater wollte, dass ich abgetrieben werde. Das habe ich zum ersten Mal gehört, 6 Tage vor dem Tod meiner Mutter. Da war ich 76 Jahre. Und das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, weil ich nämlich gar kein Gegnerin der Abtreibung bin. Und weil ich gedacht habe, ja, er kannte mich ja gar nicht. Dann ist es ja gar nicht gegen mich gegangen, sondern es ist unter Umständen gegen die Verbindung mit meiner Mutter gegangen. Also ich habe es sofort gut umgemünzt für meinen Vater. Und meine Mutter hat sich geärgert, dass ich mein ganzes Leben immer an seinen Geburtstag am 4. September gedacht habe und an seinen Todestag am 5. Dezember und hat immer gesagt, du hast ihn noch gar nicht gekannt. Ihr Leben lang.
Ja, er ist gestorben, da waren Sie 1 Jahr alt
im Krieg.
Soldat.
Als Soldat in Russland. Und zwar am Tag der sowjetischen Gegenoffensive. Das ist also am 5. Dezember 1941. Das war furchtbar. Also vom Zeitgeschichtlichen her finde ich das so tragisch, weil meine Großmutter wollte so gerne ihn schützen. Und er war schon Jurist, er war Assessor am Berliner Kammergericht und hat gedacht, wenn er jetzt von der Front zurückkäme und Kriegsgerichtsrat würde, da hätte er ja schreckliche Urteile fällen müssen. Dann wäre er erstmal aus dem Kriegsgeschehen raus. Und da hätte er aber, um Kriegsgerichtsrat werden zu müssen, hätte er vorher Offizier sein müssen. Und um Offizier zu werden, musste er also diesen Einsatz machen. Und dabei hat er sich auf eine Handgranate von Partisanen geworfen. Als einziger war er tot von seiner ganzen Gruppe, die natürlich zur Verteidigung ihrer Heimat dort geworfen haben. Also ich finde das unheimlich tragisch.
Ja, er war 28.
Er war 28 Jahre alt, ja. Er wurde mir aber von meiner Mutter immer allzu sehr positiv geschildert. Er wäre so herzlich und so warm und ich würde nur nach ihm kommen. Und wenn er leben geblieben wäre, hätte es jemand in meinem Leben gegeben, der mich verstanden hätte und so. Also bis 6 Tage vor ihrem Tod hat sie ihn immer positiv geschildert. Und dann hat sie sich schließlich geärgert, dass ich so positiv von ihm dachte und sagte, übrigens wollte der dich gar nicht, der wollte dich abtreiben lassen. Und da habe ich das aber ins Positive gedreht für mich, weil es ja nicht gegen mich ging.
Sie haben vorhin schon angedeutet, dass die Beziehung zu Ihrer Mutter sehr schwierig war.
Ja.
Warum?
Meine Mutter hat mich immer fühlen lassen, dass ich ihr fremd bin. Und das ist für ein Kind was ganz Furchtbares. Dass ich nach meinem Vater komme, dass ich nach der Mutter meines Vaters, die hat sie sehr gehasst, es ist ihre Schwiegermutter gewesen. Und dann war es für sie, glaube ich, ein sehr großes Problem. Das habe ich aber erst als Erwachsene erkannt, dass mir alles so sehr leicht fiel. In allen Fächern ist es mir so leicht gefallen in der Schule. Und ihr aber überhaupt nicht. Und ihr Vater war ein Mathematik- und Physiklehrer und sie war das einzige Kind und sie ist oft von ihm geschlagen worden, wenn sie Mathe nicht verstand. Also meine Mutter hat mehrere Studien abgeschlossen, aber mit größter Anstrengung. Da ging es immer nur um Zensuren. Also wenn ich eine 2 hatte, war das für meine Mutter der Beweis, dass ich mich nicht angestrengt hatte, denn mir fährt ja alles so leicht, also hätte ich eine 1 haben müssen. Und das ist für ein Kind, was jetzt als Einzelkind aufwächst, bei einer so anspruchsvollen Mutter, ist es sehr schlimm. Also auch jetzt sagen noch Schulkameradinnen von mir, dass ich ihnen Leid getan habe.
Darum geht es ja auch in diesem Text, ob wir unsere Eltern lieben müssen, ob die uns lieben müssen. Das schwingt da alles mit, auch zwischen den Zeilen, wenn Sie es gar nicht explizit aussprechen. Hat Ihnen dieser Text denn geholfen, mit Ihrer Mutter ins Reine zu kommen?
Ich habe nie Dinge geschrieben, um etwas zu verarbeiten, sondern ich habe sie immer dann geschrieben.
Es war schon fertig.
Wenn ich die Versöhnung gefunden hatte in mir oder das Gleichgewicht mit der Figur, geholfen hat mir das Gespräch mit dieser Pastorin, das ich in dem Text beschreibe. Da war ich 76, glaube ich. Die hat zu mir gesagt, sie belassen sich umsonst. Liebe ist etwas Freiwilliges.
Wir müssen unsere Eltern ehren, sagt das Gebot.
Nur ehren, nur respektieren. Mhm. Und das Irre ist ja, dass ich in einer Ehe-, Familien- und Sexualberatungsstelle gearbeitet habe, so lange als Psychologin und immer innerlich als evangelische Christin. Ich habe ja nie missioniert oder meinen Patienten gesagt, jetzt müssen sie mal beten oder so. Aber innerlich habe ich eigentlich immer diese Richtschnur in mir gehabt und habe immer gedacht, ja, da verstößt du eigentlich gegen Gebote, die dir obliegen von Gott oder wie man auch immer jetzt denkt über etwas, über eine moralische Instanz in sich. Dass ich sie lieben muss und das kann ich nicht. Und sie hat ganz oft zu mir gesagt, so redest du jetzt mit deiner Mutter. Ja? Mhm. Also zum Beispiel hat mir dieses Grundstück hier gekauft mit so einem alten Bauernhaus und dann hat sie eine Freundin, die einen Dackel besaß und die kam nirgends unter mit diesem Dackel, um Ferien zu machen. Und da sagte sie, also von dann bis dann komme ich mit Frau Dr. So-und-so und dem Dackel und mache hier Urlaub und ihr würdet da nicht so angebracht sein. Also es wäre besser, wenn ihr da nicht da seid. Und da habe ich damals gesagt, das geht nicht, das ist unsere Urlaubszeit, da haben wir auch gerade Urlaub und wir würden dann auch da sein. Und da sagte sie dann so, und so sprichst du mit deiner Mutter. Ja? Da war ich schon über 40. Hm. Sie kam dann auch nicht mit der Dame, aber ich war eigentlich immer unter so einer moralischen Knute, würde ich sagen. Das ist immer nur moralisch gewesen, ja.
Es hätte auch alles ganz anders laufen können. Helga Schubert hat schon erzählt, wie sie als ostdeutsche Schriftstellerin erstmal nicht zum Ingeborg Bachmann-Wettlesen fahren durfte in den 80er Jahren. Sie hat dann mehrere Jahre dort aber in der Jury gesessen, von 1987 bis 89. Und ich habe gelesen, sie sollen 89, als sie da in Klagenfurt waren, am Grab von Ingeborg Bachmann beschlossen haben, die DDR zu verlassen.
Ja. Endgültig.
Nicht
jetzt.
Zum ersten Mal, nee, innerlich. Nee, was war das für ein Moment?
Da war mir das endgültig vollständig klar. Da war noch nicht die Öffnung in Ungarn, aber da wollte ich auch keine Rücksicht mehr auf die Familie nehmen. Auch auf diese schöne Landschaft hier und so, weil ich es zunehmend so absurd fand. Ich fand es sowieso absurd, in einer Diktatur zu leben. Aber mir wurde dann auch klar, inzwischen war ich ja 49, dass ich dieses eine Leben nur habe. Also ich habe wahrscheinlich genauso gedacht, wie viele, die dann Ausreiseanträge gestellt haben oder über die Prager Botschaft versucht haben, rauszukommen. Ich wollte weg, ja, endgültig. Dazu hat aber nicht nur der Bachmann-Preis beigetragen, sondern es hat auch dazu beigetragen, dass ich zunehmend von der DDR die Ausreiseerlaubnis bekommen habe, zum Beispiel im Ausland auch richtig Vorlesungen zu haben. Ich habe an der Purdue University in den Vereinigten Staaten durfte ich und am Colorado College, also ich sage immer durfte ich, im Grunde genommen ist es ja eine Ehre, da eingeladen zu werden, habe ich Vorlesungen gehabt und habe ein ganzes Vierteljahr, einen ganzen Kurs mit denen gehabt. Von dort aus bin ich dann zur Stanford-Uni eingeladen worden, auch zu vielen anderen Unis. Und ich habe zunehmend nicht mehr eingesehen, dass ich mein Leben in dieser Art der deutschen Diktatur zubringen soll.
Aber warum sind Sie vorher, wo Sie auch schon häufig auf der Kippe standen, bleiben oder gehen oder bleiben, warum sind Sie immer geblieben? Warum haben Sie sich nicht abgesetzt? Warum haben Sie keinen Ausreiseantrag gestellt?
Ja, weil ich ja in meinem Leben zwei Menschen habe, die ich sehr liebe. Das ist mein Sohn und mein Mann. Man kann es auch umgekehrt sagen. Mein Sohn war eher da. Wird jetzt 60.
Aus der ersten Ehe.
Mein Sohn aus der ersten Ehe. Und der hat ja erstmal hier noch bis 83 hier ganz in der Nähe Forstwirtschaft studiert. Und wenn seine Mutter im Westen geblieben wäre, weiß ich nicht, ob er das dann hätte beenden können. Und so, der hat dann 84 geheiratet und dann gab es Enkel. Und ich habe die auch gern gehabt. Und mein Mann, der war ja Professor inzwischen an der Universität.
Johannes Helm.
Ja, Johannes Helm.
Auch für Psychologie. Den hatte ich
1976 geheiratet, mein zweiter Ehemann, den ich ausgesprochen gern habe. Und der aber eine andere Einstellung hatte zum Hierbleiben. Der hat immer gesagt, Ärzte, Pastoren, die gar nicht so sehr unter dem Druck dieses Systems leben, die dürfen nicht weggehen. Also das haben auch viele Kirchenleute zu mir gesagt. Wir sind mit Pastoren befreundet. Die haben gesagt, wir müssen hierbleiben. Man darf hier nicht weggehen. Man muss das hier ändern. Also ich habe ja immer gedacht, man muss es abschaffen. Nicht? Ich habe gar keine Kraft gesehen, wie ich das schaffen könnte alleine.
Sie haben aber auch mal geschrieben, dass Sie das System gar nicht ändern wollten.
Nee.
Also das hätte Sie sogar
geschützt. Das hat geschützt. Mich geschützt. Ich wollte es nicht ändern, weil ich es grundsätzlich falsch finde, ohne Gewaltenteilung eine gesellschaftliche Ordnung zu haben. Also für mich ist die Gewaltenteilung der einzige Schutz, den man hat. Es muss eine Gewaltenteilung geben. Und wir hatten in der DDR keine Gewaltenteilung. Wenn ein Parteisekretär die Macht hat, mit einem Richter die Höhe der Strafe in einem Strafverfahren zu bestimmen, dann hat die Partei diese Strafe bestimmt und nicht der unabhängige Richter. Und wenn jeden Donnerstag die Abteilung Agitation und Propaganda im Politbüro der SED die Chefredakteure der Sender und Zeitungen bestellt und ganz genau sagt, welche Themen in dieser Woche im Mittelpunkt stehen, welche Worte nicht zu benutzen sind, welche Worte zu benutzen sind. Ich weiß noch, das eine Mal sollte es immer renovierungsbedürftige Altbausubstanz, sollten sie immer sagen. Ja, es ging in die kleinsten Dinge, dann will ich in einem solchen System nicht leben. Also wenn ich jetzt an Hongkong denke oder Belarusland, ich habe innerlich ein solches Solidaritätsgefühl mit den Leuten, die dagegen protestieren. Und ich denke immer, das ist ja bei uns ganz genauso gewesen. Oder in Hongkong haben sie die Angst, dass es so wird. Ich finde, dass eine geschlossene Gesellschaft das Schlimmste aus den Menschen hervorholt. Es werden anständige Leute zu Tätern, weil sie plötzlich wissen, das kommt ja nicht raus, es wird nicht bestraft werden. Und es wird auch niemand darüber schreiben.
Und das haben Sie natürlich in Ihrer Arbeit als Psychologin 25 Jahre lang wahrscheinlich auch sehr intensiv studieren können, all die Probleme, die
haben Sie
Menschen
mir erzählt.
Mit sich, aber eben auch durch dieses Land bekommen haben.
Ja, und die haben auch manchmal gesagt, ich mache jetzt einen Ausreiseantrag, dann musste ich sagen, wir haben die Anweisung, habe ich dann zu den Patienten gesagt, dass unsere Schweigepflicht aufhört bei geplanten Verbrechen gegen das Leben und gegen den Staat. Also ich möchte Sie bitten, dass wir jetzt nicht weiter über diesen geplanten Ausreiseantrag stellen, weil da meine Schweigepflicht aufhört. Muss ich ja sagen. Es kann ja auch ein Spitzel sein, der da sitzt. Und ich habe das aber alles gehört. Ich habe ja gehört, warum die Leute sich umbringen wollen. Ich habe ja gehört, dass Leute, die auch bei den bewaffneten Organen gearbeitet haben, die dann unter anderem Namen und unter allen möglichen Vorsichtsmaßregeln in unsere Beratungsstelle kamen, was die für Probleme hatten, wenn sie zum Beispiel homosexuell waren. Sie haben gesagt, wenn das jemand weiß, wenn das jemand erfährt, wenn meine Frau das erfährt, ich werde sofort meine Arbeit los und es darf keiner wissen. Und ich muss es aber jemand sagen. Also schon diese Restriktionen auch in Bezug auf ganz persönliche Dinge, ja, das habe ich wirklich die ganzen Jahrzehnte ja mitgekriegt und habe darüber auch schweigen müssen.
Das war auch nicht leicht.
Nein, aber für mich war das gut, weil ich wusste, was los ist. Und das hat aber meinen Entschluss, da nicht leben zu wollen, immer stärker, immer mehr bestärkt. Und das war zum Schluss, also 1989 war es dann so, da war ich auch in den Vereinigten Staaten eine Weile gewesen, wieder ein Vierteljahr. Und am Anfang war es nur eine Bedrückung in der DDR, dass man immer sagt, das darf man nicht oder das darf man jetzt besser nicht sagen oder so. Aber ich habe ja immer in beruflichen Umkreisen gelebt, in denen man ziemlich offen war. Das ist es ja auch. Ich habe ja immer in der Medizin gearbeitet und dann nachher im Schriftstellerverband. Das waren ja alles solche Enklaven, wo die Leute sagten, ja, in diesem Kreis kann man das besprechen, aber nicht öffentlich oder so. Ja, ich habe auch versucht, mich nicht zu verstellen. Also ich bin überhaupt kein Opfer, will ich sagen, weil ich immer gedacht habe, ich will immer schwimmen. Ich will in diesem Ganzen, ich möchte schwimmen, ich möchte meine Selbstachtung behalten. Und da gab es für mich eben bestimmte Grenzen, die ich nie überschritten hätte. Also ich wäre nie in die SED eingetreten und hätte nie für den Geheimdienst gearbeitet. Das ist für mich vollständig klar gewesen. Und ich will niemand verurteilen, der das gemacht hat, aber ich lebte in einer privilegierten Welt, in der ich das nicht musste. In der Medizin war es ganz privilegiert. Da war sogar der Oberarzt in der Universitätsklinik, nur weil er ein Fachmann in der Angiographie war, also rein in die, durch die Blutgefäße ins Gehirn, der war auch nicht in der SED. Ja? In anderen Bereichen musste das sein.
Alle Damen wollen tanzen, die Herren prosten mir zu. Das ist schon sehr schön im Ganzen, doch da stehst du, ich bin nur wegen dir hier. Wegen dir bin ich hier, nur wegen dir hier. Ich hab für Mitternacht ein Feuerwerk bestellt. Dann sind die draußen, wir sind drin. Denn ich weiß genau, was dir und mir gefällt. Kriegen wir alleine hin. Ich bin nur wegen dir hier. Wegen dir bin ich hier. Nur wegen dir hier.
Ich bin nur wegen dir hier, Max Raabe im Deutschlandfunk Kultur. Und dieses Lied hat sich die Schriftstellerin Helga Schubert gewünscht. Passt gerade gut in die Zeit, oder?
Ja, auch in die Vergangenheit. Ja, bei mir spielt die persönliche, ganz starke Bindung zu Menschen, in diesem Fall jetzt hier zu meinem Mann, eine ganz starke Rolle. Also eigentlich ist es die Priorität. Und dem habe ich sehr viel untergeordnet.
44 Jahre sind Sie verheiratet mit Johannes Helm. Haben wir schon gehört, auch er Psychologe, Professor an der Charité war er, ist Maler und Dichter. Warum dieser endgültige Rückzug aufs abgeschiedene Land hier? Früher sind Sie ja gependelt zwischen Berlin und Neumedeln.
Ja, also das Haus haben wir seit 1975 und angemeldet mit Hauptwohnsitz und ohne irgendeinen Nebenwohnsitz woanders sind wir seit 2008. Ich hatte schließlich meinen Mann so weit, dass wir in West-Berlin in einer sehr schönen Gegend in der Nähe des Berliner Platzes eine 2,5-Zimmer-Wohnung hatten. Wir sind 97 dann auf meinen Drängeln nach West-Berlin gezogen. Aber 2008, da war Schluss, weil er 2006 einen ganz schweren Hinterwand-Herzinfarkt gehabt hat. Und da haben wir dann wirklich vor der Wahl gestanden, dort in der Hochparterre-Wohnung oder hier in der ebenerdigen mit der besseren Luft. Es war dann wirklich dieses Existenzielle. Und das ist hier für uns, was ihn betrifft, das Paradies. Er sitzt dann hier und sagt, ich lebe schon im Paradies.
Und Sie sagen, ich bin nur wegen dir hier.
Ja, ich spiele das öfter hier so und müssen wir immer lachen. Er sagt, na ja, gib zu, das ist doch hier auch schön.
Und wie sind Sie überhaupt hierher gekommen?
1975 hatte ich eine Krebsoperation, musste damals in dieser wirklich sehr guten Bucher Klinik liegen. Und da hat mich Christa Wolf besucht, die eine Weile vorher schon Kontakt zu uns aufgenommen hatte, uns auch schon zu sich eingeladen hatte nach Kleinmachnow und auch uns in der Berliner Wohnung besucht hatte. Und dadurch hatte sie erfahren, dass ich Krebs habe und hat mich einen Tag nach der Operation besucht und hat mich gefragt, wie ist es, Frau Schubert, wenn man schon so früh sterben muss? Da habe ich in jeder anderen Situation, ich bin eigentlich sehr, sehr wachsam, ja, gegenüber anderen Menschen. Und auch der Staatssicherheitsdienst hat in der Akte über mich geschrieben, es ist nicht möglich, ein IM in ihr Privatleben zu platzieren, weil sie ausschließlich mit Menschen umgeben ist, die ebenfalls operativ bearbeitet werden. Aber in diesem Fall, ich war noch unter Morphium, es war ein Tag, nachdem ich gerade glücklich war, dass sie mir das Bein nicht amputiert hatten, das musste ich nämlich unterschreiben, wenn beim Schnellschnitt noch bösartige Zellen gesehen, wenn es war ein Fibrosarkom am rechten Oberschenkel, dann müssen sie das Bein amputieren, hatte ich alles unterschrieben. Ich hatte also gerade erst einen halben Tag überhaupt das Glück.
Und kämpften ums Leben und waren nicht in Auseinandersetzung mit dem Sterben.
Nein, und die haben zu mir gesagt, wenn sie jetzt ein halbes Jahr schaffen, dann schaffen sie auch 5 Jahre. Das hatte ich unvorsichtigerweise zu Christa Wolf gesagt. Sie war da und es war für mich so faszinierend, dass diese berühmte Schriftstellerin mit einem solchen Packen an Büchern kam und die Hälfte war geschenkt und die andere Hälfte war geborgt und das waren alles Schriftsteller, die in der DDR nicht verlegt wurden und ich habe mich darüber unglaublich gefreut und das hat es übertönt, mein Alarm klingeln, Was dann aber immer lauter wurde im Laufe der Jahre, es war dann so, dass sie mich gefragt hat, wo machen Sie denn Urlaub in diesem Jahr? Und da habe ich gesagt, wir haben einen Zeltplatz. Ich ging aber in Krücken und er sagte, Sie können doch nicht in Krücken zelten. Wir haben jetzt gerade ein Haus gekauft in Neumetheln und da gibt es so schöne Bauernhäuser und da werden wir Ihnen ein schönes Quartier besorgen. Und da hatten wir dann 1975 im Sommer, hat sie uns ein tolles Quartier, da haben wir mit unseren Kindern auch Urlaub gemacht und sie haben uns ganz oft eingeladen. Und am letzten Tag unseres Urlaubs kam das Ehepaar Wolf und sagten, das Haus gegenüber von ihnen steht zum Verkauf, weil die Frau an Krebs gestorben ist. Später kriegte ich erst mit, dass es durchaus literarische Interessen an mir auch gab.
Und, sie sind ja auch dann in dem Sommerstück, ja, dem Buch von Christa Wolf,
ja, hat sie sich aber für entschuldigt,
aufgetaucht. Ich will das ein bisschen zusammenraffen, ja, weil sowohl Christa Wolf als auch Sarah Kirsch, mit der Sie befreundet waren, als auch Sie selbst haben in dem Text Schöne Reise hier über Neumetheln geschrieben. Mit Christa Wolf haben Sie sich dann nach der Veröffentlichung dieses Sommerstücks überworfen. Und jetzt nach der Verleihung des Bachmann-Preises haben Sie viele Interviews gegeben und sich darin zum Teil ganz schön in Rage geredet, auch nochmal über Christa Wolf, über ihre schwierige Beziehung zu ihr, auch wie Sie sich von ihr distanziert haben. Und Sie haben sich massiv dagegen gewehrt, dass Sie häufig, auch in Interviews häufig, über Christa Wolf identifiziert werden und das auf gar keinen Fall wollen. Ich hatte den Eindruck, da ist jetzt nochmal so eine alte Wunde aufgerissen.
Ja, es gibt ja viele Stationen im Leben einer Schriftstellerin und dann denkt man, man hat es eigentlich überwunden. Ich hatte zum Thema Christa Wolf dem Aufbauverlag schon eine Erzählung gegeben, also 89, zum Thema dieses ganz starken Voyeurismus dieser Frau und das haben die nicht gemacht. Wahrscheinlich war die Erzählung auch nicht gut. Und habe dann gedacht, so, durch Distanzierung kann ich die ganze Sache schaffen. Ist ja nicht meine Mutter gewesen. Also man kann man ja sich wirklich distanzieren. Außerdem war dann politisch auch eine ganz andere Richtung. Sie hat dann vor mir gewarnt, vor amerikanischen Professorinnen. Es sei unergiebig, mit mir zu sprechen. Da ging es um eine Weiterbildung einer Akademie in Flotow. Da wollten die hin, hat sie gesagt, das ist unergiebig. Die verfolgt die Politik zur deutschen Einheit, hat sie irgendwie im Frühling 1990 gesagt. Und da dachte ich, aha, wenn es so weit ist, dass sie schon vor mir warnt und mich auf diese Weise so schädigen will, das weiß sie ja, sie ist ja eine sehr anerkannte, weltberühmte Schriftstellerin gewesen, dann will ich mich auch ganz zurückziehen. Das habe ich auch getan und habe 30 Jahre nicht darüber gesprochen.
Jetzt ist das nochmal so aufgeflammt. Ich will auch nicht die ganze Feuilleton-Debatte jetzt nochmal aufrollen. Ja. Aber doch Sie zu diesem einen Punkt befragen, gerade weil er jetzt so hohe Wellen geschlagen hat in den Medien, den Punkt, dass Sie Christa Wolf als SED-Schriftstellerin und Funktionärin bezeichnet haben. Ja. Haben Sie geahnt, was Sie damit lostreten würden?
Wenn ich jetzt immerzu nach ihr gefragt werde, dann sehe ich natürlich in ihr einen Menschen, der tatsächlich Kandidatin des Zentralkomitees der SED war, der tatsächlich Mitglied der SED war, der tatsächlich für den Staatssicherheitsdienst der DDR gearbeitet hat. Jetzt sagen immer alle, ach, das war ja bloß ein paar Jahre und so. Aber bei mir ist es wirklich eine Sache der Verteidigung gewesen, dass ich auch der Selbstbehauptung, ich bin ja Helga Schubert und bin wesentlich weniger berühmt und so, aber ich möchte nicht dauernd als eine Figur in dem Roman einer Schriftstellerin definiert werden, bloß weil die Leute zu faul sind, meine Bücher zu lesen. Die gucken dann, was erlebt die noch und gucken bei Wikipedia nach, dann gucken sie nach und sagen, ach, Künstlerkolonie Drisbitz, so sind die Briefe hier angekommen. Und es war hier nie eine Künstlerkolonie, ja. Aber dann steht eben drin, bei Sommerstück, richtig eine Aufstellung, wer das alles ist.
Aber ja, es gab doch einige, die sich hier angesiedelt haben.
Es gibt hier einen Schrank mit lauter Akten und der heißt Operativvorgangssiedlung. So, also wir haben das nie als eine Siedlung hier angesehen. Die Stadtsicherheit hatte Angst, weil es hier auch manchmal Diskussionen gab. Hier kamen Leute aus allen möglichen Ländern, um Christa Wolf zu besuchen. Dann waren wir auch dazu eingeladen. Dann gab es hier einen griechischen Schriftsteller, das war ein Lockspitzel. Der hat die Leute ins Zuchthaus gebracht. Also es ist schon eine bunte
Thomas
Mischung.
Nicolaou.
Ja, schon eine bunte Mischung gewesen von auch zum Teil sehr guten Leuten. Bloß die waren ja nur im Sommer manchmal da. Das war der zweite Wohnsitz.
Es war keine Kommune, es war kein Aussteiger.
Überhaupt nicht, Nest. Gar nicht. Das waren auch Christa Wolf hatte ja mit ihrem Mann eine Wohnung in Berlin. Also das waren Sommersachen und da wurde Retzina getrunken. Ich habe zum ersten Mal solchen geharzten Wein getrunken. Es hatte was Fremdländisches und dadurch war es auch anziehend. Und man fühlte sich auch geschmeichelt, ganz am Anfang, naja, nicht mehr. Also ungefähr bis 83. Dann habe ich mich distanziert. Dann ist ja auch, sind ja auch die beiden Häuser abgebrannt.
Das Haus von Christa Wolf
und ihres. Mit. Das war ein Funkenflug von da. Und dann ab 83 ist ja eine totale Entfremdung gewesen.
Ich habe gedacht, ob das so ein bisschen war wie die Geschichte mit ihrer Mutter, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass sie das Buch erst schreiben konnten, nachdem sie diese Sache für sich geklärt haben und dann auch nachdem ihre Mutter tot war, konnten sie hier auch erst richtig Wurzeln schlagen, nachdem die anderen weg waren?
Das würde bedeuten, nach dem Tod von Christa, ob man dann sie anders sieht. Und das ist nicht so bei mir. Mhm. Ich sehe sie eigentlich noch negativer. Also es ist genau umgekehrt. Vielleicht, weil ich sie am Anfang so sehr respektiert habe. Also ich meine, von der Metaebene her haben Sie vollkommen recht, dass man nach dem Tod eines Menschen, das ist eine Erkenntnis, die ich jetzt wirklich habe, da haben Sie vollkommen recht, dieses Leben ja doch von oben sieht plötzlich. Dann sieht man eben alles. So. Also ich bin ja sehr interessiert daran, immer meine eigene Meinung zu differenzieren und vor allen Dingen immer ins Gleichgewicht zu bringen. Also das ist das, was mein Ziel ist. Das habe ich in der Therapie versucht mit meinen Patienten und das habe ich auch beim Schreiben versucht. Das ist die Ähnlichkeit der beiden Berufe und in Bezug auf das eigene Leben. Also es sind ja eigentlich so drei Aspekte, dass man dann, gerade wenn man älter wird, und ich bin jetzt 80, dass man auch das eigene Leben ins Gleichgewicht kriegt. Und zu dem Gleichgewicht gehört eigentlich, dass man nicht mit Groll lebt und ich will nicht mit Ressentiments leben und vor allen Dingen will ich nicht mit Hass leben, aber das habe ich schon geschafft. Ich sehe voller Unverständnis diese Demonstrationen jetzt zur Zeit, ich denke immer, das schafft man mit den Mitteln der Zivilisation des 21. Jahrhunderts. Schafft man das besser.
Wir sind weiterhin zu Gast bei der Schriftstellerin und Psychologin Helga Schubert im Garten in Mecklenburg. Es gibt Kaffee und Mineralwasser und Kekse, russisch Brot. Und eben in der Pause, wir sind zu dritt hier, hat unser Toningenieur das russisch Brot gegessen und sagt D, der Buchstabe D, was fällt mir ein? Diffamierung. Nehmen Sie auch einen Keks, Frau Schubert?
Bei mir würde sofort Deutschland einfallen.
Ah ja. Ja. Nehmen Sie noch einen.
Das ist ein abgebrochenes K. Karl Marx. Kleidung. Kohlsuppe. Klima. Kultur. Küssen. Krampf. Kinder. Kurz. Klumpen. Klein.
Das finde ich jetzt sehr typisch für Helga Schubert. Viel mehr als Kinder, Küche, Kirche. Helga Schubert ist Schriftstellerin, Fragenstellerin, Historikerin, Rechercheurin, Störerin, Bürgerin, Demokratin, Aufklärerin. Und sie war über 25 Jahre tätig als Psychologin. Wie kam das, Frau Schubert, zu dieser Berufswahl?
Also ich habe mich immer sehr für Gerichtsverfahren interessiert. Mein Vater war ja Jurist und da hatte ich einige Jura-Bücher hier zu Hause, bürgerliches Gesetzbuch und so. Das habe ich gelesen und hatte eigentlich vor, nach dem Abitur gleich in den Westen zu gehen, um dort Jura zu studieren. Aber weil ich mit 5 Jahren schon lesen und schreiben konnte und meine Familie damit genervt habe, mein Opa war nämlich von Hitler als Schulrektor in Berlin abgesetzt worden, weil er in der Roten Lehrergewerkschaft war. Und dann wurde ich 6. Im Januar 1946 wurde ich 6. Und da hat er mit einem Kollegen gesprochen, was er ja konnte, weil er ja nun schon dessen Vorgesetzter sozusagen war, und hat gesagt, nehmt dieses Kind bitte in die laufende erste Klasse. Mhm. Mit 17 habe ich Abitur gemacht. Und dann gab es mehrere Lehrer, die sagten, Helga, du kannst chemisch denken, du musst Chemie studieren. Die Musiklehrerin hat gesagt, du musst Musik studieren. Psychologie hat mir keiner geraten. Und dann habe ich gedacht, ich will irgendwas machen, wo ich mit Gericht und so weiter und warum macht ein Mensch einen Mord und sowas alles, da habe ich gedacht, machst du Psychologie. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von dem Fach. Das ist das Einzige, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte. Und dann habe ich mich beworben und bin an meinen jetzigen Ehemann geraten, der war damals Assistent und musste ganz gelangweilt mit diesen wahnsinnig vielen Bewerbern, die alle nun Psychologie studieren, ein Gespräch führen. Und ich kann mich an das Gespräch noch ganz genau erinnern, weil er mich gefragt hat, warum wollen Sie denn Psychologie studieren? Nur war ich ja erst 17, nicht? Gerade geworden. Und da habe ich gesagt, ja, also mich interessiert die Seele des Menschen so. Und ich habe alle Dostojewski-Romane gelesen. Und da hat er mich unterbrochen und hat gesagt, wissen Sie was, ich schlage Ihnen vor, kommen Sie auf den Teppich. Sie müssen hier Ratten mit Strychnin spritzen, Sie müssen Tests konstruieren, alles, was Sie an der Psychologie interessiert, wird erst im Beruf kommen. Sie müssen mal in eine Atmosphäre kommen ohne Bücher, gehen Sie zu normalen Menschen, die nicht lesen, werden Sie Bandarbeiterin für ein Jahr.
Haben Sie gemacht?
Habe ich gemacht. Daraufhin habe ich ein Jahr Fernsehröhren montiert am Band, bin dann wieder hingekommen, das war ein Gespräch bei dem Professor Gottschalk und der hat nur gefragt, ist Ihnen irgendwas aufgefallen bei Ihrer Arbeit am Band? Und habe ich gesagt, ja, mir ist aufgefallen, dass meine linken und meine rechten Kolleginnen, das waren Kindergärtnerinnen, das waren Krankenschwestern und ich kann nicht begreifen, dass die als Ungelernte mehr verdienen als Ausgebildete und dass die das machen, dass man etwas wegen Geld macht. Ja, sagt er, da habe ich gerade ein Buch drüber geschrieben, über die Jobhaltung, dass man wegen Geld manchmal was macht und nicht wegen Interesse. Na ja, jetzt studieren Sie ja was, was Sie interessiert. Also so, dann ging das mit dem Psychologiestudium los. So.
Sie haben dann in Ostberlin an der Universitätsnervenklinik als Psychotherapeutin gearbeitet, waren lange in der Ehe- und Familienberatung aktiv. Und über diese Arbeit gibt es einen kleinen Text, in dem Sie beschreiben, wer da so alles zu Ihnen gekommen ist.
Ja, es mögen mir alle verzeihen. Die gab es wirklich und die wird es auch heute geben, diese Menschen.
Lesen Sie mal vor.
Ja, langsam lesen. Die Sprechstundenhilfe geht morgens um 8 Uhr ins Wartezimmer und teilt die Patienten ein. Alle mit Husten kommen zu Dr. Alfred. Alle mit Schnupfen zu Dr. Belfried. Alle mit Magenschmerzen zu Dr. Zellfried. Alle mit Kopfschmerzen zu Dr. Delfried. Alle mit Rentenwünschen zu Professor Elfried und alle mit Liebeskummern zu Dr. X-Fried. Jeder Doktor hat in seinem Zimmer mehrere dunkelgrüne, bequeme Klubsessel und er bittet seine Patienten, darin Platz zu nehmen. Dann darf jeder von seiner Krankheit erzählen. Inzwischen schließt der Doktor seine Schreibtischschublade auf und verschreibt ein Medikament, das eigens für diese Krankheit geschaffen wurde. Er tut dies auf Durchschreibblocks. Dazu wird Tee und Gebäck gereicht. Die Magenkranken allerdings gehen, bevor sie sich hinsetzen, an einem Röntgenschirm vorbei, auf dem der Doktor den Magen sehen kann. Um 9 Uhr kommen die nächsten Patienten, zu geraden Stunden die Frauen und zu ungeraden die Männer. Bei Dr. X-Fried ist die Tageseinteilung etwas anders, denn um 8 Uhr kommen alle Freundinnen von verheirateten Männern, um 9 Uhr kommen alle Frauen von verheirateten Männern, die eine Freundin haben, um 10 Uhr kommen alle Frauen, die keinen Mann haben und um 11 Uhr alle Frauen, die keinen Mann haben wollen. Dann hat Dr. X-Fried Mittagspause. Um 1 Uhr kommen alle Männer, die eine verheiratete Freundin haben. Das sind sehr wenig, da kann er sich ausruhen. Um 2 Uhr kommen alle Männer von verheirateten Frauen, die einen Freund haben. Sind auch sehr wenig. Um 3 Uhr kommen alle Männer, die keine Frau haben. Da wird er noch einige Stühle reinstellen müssen. Und um 4 Uhr kommen alle Männer, die keine Frau haben wollen. Da kann er wahrscheinlich früher gehen. Oder er lässt sie alle zusammenkommen. Zur gleichen Stunde 2 Frauen von verheirateten Männern mit Freundinnen, 2 Freundinnen von verheirateten Männern, 2 verheiratete Männer mit Frau und Freundin, die vorhin ganz unter den Tisch fielen, sowie 2 Frauen, die einen Mann wollen. Das will er als Patent anmelden.
Geschrieben?
Ende der 60er, Anfang der 70er.
Noch Psychologin in Ostberlin, aber eben auch schon Schriftstellerin. Wie hat das denn angefangen, dass Sie das parallel gemacht haben?
Ja, das hat so angefangen, 1963, als ich mit dem Studium fertig war, hatte ich schon einige Erzählungen geschrieben und hatte auch einige Gedichte geschrieben. Die hatte ich niemand gezeigt. Dann habe ich im Haus der Gesundheit angefangen, in der Erwachsenenpsychotherapie zu arbeiten. Und da war es üblich, dass man dann einem sehr erfahrenen Kollegen zugeordnet wird. Und das war in meinem Fall Herr Dr. Wartek. Und der Dr. Wartek war ein Jung-Schüler, also von dem berühmten Freud-Schüler Jung. Und er hatte den Arnold Zweig therapiert, also es war sein Patient. Und der hatte immer alle bekommen, die so Richtung künstlerisch waren. Also Künstler hatte er. Und der nahm mich dazu. Und ich sollte dann auch immer dann meinen Senf dazugeben, wenn die dann wieder draußen waren. Und hat er gesagt, also das ist ja erstaunlich, Sie gehen ja ran wie eine Künstlerin. Der Mensch hat das und das gesagt, aber Sie schließen aus etwas ganz anderem eigentlich dasselbe, was er schließt aus seinen Erfahrungen der Analyse. Ja? Und dann sagte er, als ich so 24 war, also Sie werden mal eine Schriftstellerin. Im Grunde ist es, was Sie machen, ist thetisch und nicht analytisch. Und haben Sie denn schon was geschrieben? Ja, habe ich gesagt, habe ich ihm alles gezeigt. Und da sagt er, ich kann Ihnen nur einen Rat geben aus der Erfahrung, die ich mit Künstlern habe. Sie müssen sich eine Öffentlichkeit schaffen. Sie müssen auf jeden Fall eine Rückmeldung haben von den Menschen, die das mal lesen sollen. Ja. Und versuchen Sie in irgendeiner Weise, entweder zu einem Verlag zu gehen oder Lesungen zu machen, irgendwas. Er hat mir also was ganz Wichtiges gesagt, dass man nicht das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, sich zurückzieht.
Aber klingt so einfach. Wie haben Sie es gemacht?
7 Jahre lang habe ich nichts gemacht in Bezug auf Öffentlichkeit. Und dann bin ich zum Aufbauverlag gegangen, von mir aus, mit meinen ganzen Gedichten. Wolfgang Trampe hieß der Lektor. Und der hat sich das alles durchgelesen und hat gesagt, also Lyrik ist es nicht, was Sie mir hier abgegeben haben. Aber da ist jedes eine Erzählung. Das sind alles Prosa-Gedichte. Schreiben Sie doch mal Prosa. Und dann bin ich kurz darauf auf eine Zeitungsmeldung der Berliner Zeitung hin ins Haus der jungen Talente gegangen. Da stand, Sarah Kirsch macht eine Lesung. Und da habe ich gedacht, die ist wunderbar, deren Gedichte finde ich toll, da gehe ich hin. Und die war dabei, alle Leute rauszuscheuchen, die da auch zu ihrer Lesung wollten. Es war also gar keine Lesung, sondern die hatte aber dort einen Zirkel. Den hatte sie schon länger, schreibende Arbeiter und Studenten. Und das hat sie nun pausenlos den Leuten gesagt und hat die alle nach Hause geschickt. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, ich bin ja eigentlich nur deshalb zu Ihnen gekommen, weil ich ja selber schreibe. Ja, das müssen Sie beweisen, sagte sie. Dann können Sie jetzt hier bleiben und dann können Sie nächstes Mal was mitbringen. Und ich habe dann das nächste Mal eine Erzählung mitgebracht. Und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, alles verlorene Zeit, Sie müssen sofort veröffentlichen.
Also Sarah Kirsch hat Ihnen den Weg geebnet.
Die hat die ganzen Erzählungen, die ich hatte, hat sie zu demselben Lektor gebracht. Und da haben die ohne Änderungen mit dem Nachwort von Sarah Kirsch den ersten Band von mir gemacht, 1975, Lauter Leben. Mhm. Und da ging es los, dass mich sofort, weil die so kurz waren, die Erzählungen, und mit der Alltagssprache montiert arbeiteten.
Ja, das fand ich so interessant daran. Das sind ja Alltagsschicksale, viele Frauen, die Sie da porträtiert haben.
Und mit der Alterssprache eben.
So, ja, als würden Sie protokollieren, was man Ihnen gerade erzählt hat und das nochmal verdichten. Also das sind Milieustudien ja auch, die ungemein genau den Ton treffen von einzelnen Personen. Und ich habe gedacht, wie nehmen Sie diesen Ton in sich auf? Ist das, weil Sie als Psychologin gut zuhören konnten?
Nee, den nehme ich nicht auf, den Ton, sondern das ist meine literarische Arbeit. Und ich denke danach über etwas und denke, aha, das könnte man so darstellen. Und dann setze ich mich hin und dann schreibe ich wirklich wie unter Diktat.
Aber es sind so Typen, wo man denkt, diese Typen kannten Sie, denen haben Sie zugehört.
Ja, habe ich auch. Und es wird auch so, dass bis jetzt mir erzählen die Menschen immer zu ihr Leben, weil ich Menschen wirklich gerne habe. Und das merken die nach kurzer Zeit, dass ich sie in ihrer ganzen Verrücktheit und Absurdität und in ihrem ganzen Leid und so mit einmal denke ich dann, ja, das ist es. Und den Satz musst du unbedingt aufheben, den musst du bewahren. Also ich setze mich hin und dann ist es, als ob mir das jemand diktiert. Und ich weiß ganz genau, dass mir keiner was diktiert. Ich bin ja nicht schizophren. Es ist die Folge von einer ganz starken Kondensierungsarbeit. Und ich habe für mich, habe ich mir das mal so erklärt, also alles, was mir begegnet, das kann ich mit Äpfeln vergleichen. Äpfel sehen alle, können auch alle kaufen. Und ich fange dann eben an, einen Apfelsaft daraus zu machen. Das machen jetzt schon weniger. Und aus dem Apfelsaft, da brenne ich dann einen Apfelschnaps richtig. Das ist meine schriftstellerische
Bücher
Arbeit.
Bücher wie Calvados.
Ja.
Helga Schubert hat auch unsere heutige Playlist ergänzt, unter anderem mit diesem Stück von Mahalia Jackson, Walk Over God's Heaven. Was bedeutet Ihnen das Lied?
Ja, also das ist die letzte Single gewesen, die ich vor dem Mauerbau gekauft habe. Ich bin immer in einen ganz bestimmten Plattenladen gegangen in West-Berlin. Das musste man 1:6 bezahlen. Und da habe ich Mahalia Jackson Über den Himmel Gottes gehen. Das habe ich immer wieder gespielt. Und als die Mauer gebaut wurde, habe ich mir das immer wieder angehört. Und das hat mir unheimlichen Mut gemacht. Also ich bin sehr stark an Musik interessiert und ich höre sehr viel Musik. Und das ist etwas, was auch meinem Glauben entsprach und was ich sehr ermutigend fand.
Über den Himmel Gottes gehen, da sind wir beim Glauben. Bei den kirchlichen Kreisen haben Sie vorhin schon angesprochen, dass das auch zu Ihrem Umfeld gehörte, schon in der DDR. Und über die sind Sie ja dann auch, über die kirchlichen Beziehungen nach dem Mauerfall zur Sprecherin des zentralen Runden Tisches gekommen, glaube ich. Wie war das?
Ja, im weitesten Sinne. Also der Runde Tisch ist initiiert worden von den Kirchen. Das ist richtig, von der evangelischen, der katholischen und der freikirchlichen Gemeinschaft. Die hat auch ihre Moderatoren gestellt. Die hatten die Idee, man müsste in dieser Zeit der großen Demonstrationen und so weiter, müsste man jetzt die neuen Gruppen und die alten Parteien zusammen an einen Tisch bringen und auch hin und wieder Leute aus der gerade noch bestehenden Regierung einladen, also diesen runden Tisch zentral zu machen. Der wurde ja in vielen Bezirken auch dann in den Bezirken gemacht, aber das war jetzt der zentrale Tisch.
In Ost-Berlin.
So, in Ost-Berlin. Und jetzt drang nichts an die Öffentlichkeit von dem, was da passierte. Das war hinter geschlossenen Türen. Und Martin Gutzeit, der ist jetzt zuständig für die Stadtsicherheitsakten übrigens in Berlin, und der war ja Pastor. So. Und den kannte ich nicht, aber er hatte mich gehört bei einer Veranstaltung Ende Oktober in der Lichtenberger Erlöserkirche. Und da hatte ich die Zulassung der SPD gefordert und dass ich in diesem Land Angst habe, solange wir keine freien Wahlen haben. Da hatte er sich daran erinnert, in dem Moment, als nichts von dem runden Tisch an die Öffentlichkeit geriet, und hat den Vorschlag gemacht, wir müssen einen Pressesprecher haben für uns, der uns öffnet, also der auch die internationale Presse, die am Katzentisch draußen saß und nicht informiert wurde, die auch nicht wusste, wer für welche Partei überhaupt da saß, ja, um die zu informieren. Und da haben sie mich gewählt. Meine erste Amtshandlung war, dass ich einen großen Zettel nahm und zu den Leuten ging und sagte, wie heißen Sie, für welche Partei sitzen Sie hier und so weiter. Und dann kam raus, dass die alle auch nebenbei noch in der SED waren. Wissen Sie, ja. Die SED hatte sich eingeschlichen in alle möglichen neuen Gruppierungen. Und da habe ich gesagt, so, Sie gehen jetzt vom Tisch runter, Sie sind jetzt hier, Sie dürfen hier nicht mit, Sie können ja beraten, aber haben Sie denn in Ihrer Gruppierung nicht jemand, der nicht in der SED ist? Und so, da habe ich mich sofort unbeliebt gemacht bei denen. Und dann durften nur noch Leute da sitzen. Ich sage, Sie müssen mir Ehrenwort geben, dass Sie nicht in der SED sind, wenn Sie hier für diese Gruppierung sitzen. Sie können doch immer zu in Ihrer Partei sein, aber doch nicht für eine andere Gruppierung, wenn Sie sich vorher, wie die ganze DDR lang schon, vorher als Parteigruppe treffen und sagen, was Sie hier am runden Tisch vorschlagen und ablehnen. So ging das. Und dann habe ich mich tatsächlich sehr unbeliebt gemacht dort und dann kriegten wir Bombendrohungen und so weiter. Und ich habe dann als erstes erstmal einen Sitzplan gemacht und den habe ich der Presse gegeben. Die war begeistert, weil die jetzt erstmal wussten, aha, wer ist das überhaupt? Ja. Und dann sage ich, und dann machen Sie sich bitte jetzt hier mal Zettel dran. Also das Allerprimitivste habe ich gemacht.
Diese Phase bis zur Wiedervereinigung, ja, heute vor 30 Jahren, war eine große Debattenphase. Das Land war gespalten und Sie, was die Kritik der Wiedervereinigungsgegner anging, mit Ihrer Geduld am Ende zu dieser Zeit. Warum wollten Sie unbedingt und so entschieden die Wiedervereinigung?
Ja, also ich habe schon bereits Anfang 1990 zusammen mit Johannes Rau in der Berliner Nikolaikirche eine Veranstaltung, da habe ich eine Rede gehalten. Deutschland ist ein gespaltenes Land, ein Teil von ihm sind wir, das ist ein Zitat von Tucholsky gewesen, mit der Liebe zu diesem Land, und habe mich sehr kritisch geäußert, schon Anfang Januar, zu denjenigen, die uns jetzt einen neuen Probelauf Sozialismus vorschlugen aus dem Westen. Die gut situierten Linken, die in der Toskana ihren Urlaub machen, die sagen, wie wir das jetzt mal richtig endlich machen. Und über die habe ich ein bisschen gespottet und habe mir überlegt, was wir eigentlich einbringen könnten in die deutsche Einheit, also von uns aus. Und so, also ich habe nicht die Leute verdammt, so muss man es vom Negativen her sehen, die jetzt die deutsche Einheit wollten, denn die sind ja alle in Leipzig und Dresden schon auf der Straße gewesen nach dieser 18. Dezember Kohl-Rede in Dresden. Gott segne unser deutsches Vaterland oder so hat er gesagt. Ne? Und da ist er so positiv aufgenommen worden, dass man schon wusste, also das ist ja eigentlich im Grunde das Hauptziel der meisten Menschen, die jetzt in der DDR bleiben wollen und nicht weggehen, nicht der D-Mark hinterher. So, und das war das eine. Und das zweite war, dass ich die Gefahr gesehen habe, ich glaube im Unterschied zu vielen anderen sehr gutwilligen Bürgerrechtlern, ich habe die Gefahr gesehen eines Rückschlags. Wir haben ja die Bombendrohung bekommen von den versprengten Stadtsicherheits, dass es Konterrevolution ist, was wir machen, dass man das vernichten muss. Und ich habe wirklich gedacht, die haben die Waffen, die haben den Zugang zu den ganzen Bunkern mit ihren geplanten Internierungslagern und so. Ich habe gedacht, wenn wir nicht jetzt bald diesen die Macht nehmen, diesen, die die hatten und die sie auch gewohnt sind zu nutzen und die auch dieses Teile und Herrsche machen. Also ich habe es ganz und gar politisch gedacht. Ich habe wirklich immer gedacht, bloß ich hatte ja keine Macht. Ich war ja nicht in irgendeiner Position oder habe mich ja auch nicht aufstellen lassen für eine Partei. Ich bin nie in eine Partei eingetreten. Bloß ich habe die existenzielle Gefahr gesehen, dass diese ganze Sache kippt.
Gab es denn Angebote, sich mehr politisch zu engagieren?
Ja. Für den demokratischen Aufbruch damals ist mir das angeboten worden, auch direkt für ein Ministeramt zu kandidieren. Da kann man ja nicht kandidieren, aber dann nach der ersten freien Wahl, ja, Kultur, ja. Aber das habe ich 1990 noch abgelehnt. Und das ist auch richtig, ich bin keine Politikerin. Ich bin dazu viel zu rigoros und viel zu wenig kompromissbereit. In der Therapie habe ich immer allen zu Kompromissen geraten, aber politisch bin ich so entschieden für die offene Gesellschaft und so entschieden für freie Presse, unabhängige Gerichte, freie Wahlen. Also so stark, dass ich überhaupt nicht, also ich verfolge natürlich jeden Tag politische Sendungen und lese Zeitungen, aber im Parlament wäre ich nicht die Richtige, weil ich einem Fraktionszwang, also nur widerwillig folgen könnte. Und
früher waren Sie freiberufliche Schriftstellerin, jetzt sind Sie eben auch eine freie Schriftstellerin. Ja. Was war der Preis dafür?
Na, eigentlich das Unbedeutendwerden. Also erstmal durch die Einheit Deutschlands waren wir nun auch deutsche Schriftsteller. Und da gab es diese ganzen Bindungen der Verlage an die Autoren und diese unglaubliche Weltläufigkeit der westdeutschen Kollegen. Nicht? Da war man mal zu einem Stipendium in der Villa Massimo und dann war man ja gerade wieder, hatte man eine Dozentur in dem und dem Land. Und ich habe das immer so gedacht, wir haben in einem Tümpel gelebt und plötzlich ist man am großen Meer. Und ich bin nicht untergegangen, sondern ich habe dann gedacht, was kann ich eigentlich? Also in die Politik willst du nicht gehen und du bist jetzt 50 Jahre. Und ich kann eigentlich jetzt endlich an die Akten ran. Und ich habe dann jahrelang, also das würde kein normaler Mensch machen, der nicht den Hintergrund einer Ehe hätte, in der der Mann immer die Miete zahlt und so. Ich habe manchmal 800 Mark, D-Mark, im ganzen Jahr verdient. Ich war zwar Künstler Sozialkasse und das alles und war dann auch im PEN-Zentrum und so, aber ich habe manchmal auch Lesungen abgelehnt. Ich habe nur in Archiven gesessen und habe dann Gerichtsakten gelesen. Ich habe die Akten der Ermordeten gelesen hier in der Klinik und so. Ich habe gedacht, das ist mein Alleinstellungsmerkmal, dass ich die Diktatur kenne, dass ich ihr unbeschadet entkommen bin mit meinen Diktaturfolgen, die zum Teil auch positive Seiten haben, diese Diktaturfolgen in Richtung Disziplin. Und in Richtung Rücksicht auch auf andere Menschen. Also es gibt verschiedene Sachen, die man in der Diktatur lernt, die man im sozialen Leben einer offenen Gesellschaft ganz gut gebrauchen kann, habe ich dann gemerkt. Also vor allen Dingen Zuverlässigkeit. Das ist etwas, das musste man unbedingt haben in der Diktatur, um immer so Menschen, Gleichgesinnte und so auch zu halten und ihr Vertrauen zu behalten und so. Geändert hat sich der Stellenwert meiner Literatur, sagen wir mal 99%.
Aus diesem Aktenstudium sind interessante Bücher entstanden.
Ja.
Werden wir noch drüber sprechen?
Ja.
Aber wir werden auch über die anderen Akten gleich noch sprechen, nämlich Ihre Stasi-Akten, Helga Schubert. Wie schwer war das für Sie, die eigene Stasi-Akte zu lesen?
Ja, überhaupt nicht. Wir haben so gelacht, ja, beide, Tränen gelacht, haben wir beide, muss ich wirklich sagen.
Ihr Mann und Sie?
Ja, und zwar hatten mich mehrere Schriftstellerkollegen, Biermann, Jürgen Fuchs, Sarah Kirsch, die hatten gesagt zu mir, Helga, bitte fordere deine Stadt Sicherheitsunterlagen an. Und da war überhaupt noch gar kein Gesetz. Das war ganz am Anfang der 90er Jahre. Und ich kriegte dann so eine Registriernummer. Ich habe gesagt, über mich? In der Klinik habe ich gearbeitet, war immer artig. Ja, also ich habe ja kein einziges Attentat verübt und vorbereitet. Und ich habe ja keine Partei gegründet. Also ich wusste ja, wofür man ins Gefängnis kommen könnte. Also ich habe immer vorsichtig gewesen und nein, über mich keine Akte. Na, haben sie gesagt, wir könnten dann ja EMs vergleichen, nicht? Also so, also ich habe es gemacht zu Liebe der anderen, muss ich sagen. Weil ich wusste, die Jürgen Fuchs und so, das waren ja richtig, die haben ja viel kämpferischer sich verhalten. So, und dann, mein Mann hat auch unterschrieben, wir beide haben dann unsere Akten beantragt. Ich habe dann noch dem Gauck gesagt, es könnte sein, dass es mal begonnen hat, dann und dann, habe ich ein Jahr genannt, denn da habe ich mich mal beschwert und da kam auch ein Stadtsicherheitsoffizier zu mir nach Hause, die erkennungsdienstliche Behandlung meines Sohnes, da hatte ich mich beim Polizeipräsidium beschwert, das war innerhalb einer kirchlichen Gruppe, in der mein Sohn war. Und da habe ich gesagt, ich wehre mich gegen die Kriminalisierung meines Sohnes und so. Also so. Mhm. Und da kam dann ein Offizier zu mir, der hat sich angemeldet. Er kommt dann und dann. Ich ging also in der Rathausstraße runter in diesen Eingangsraum, in den man auch nur mit Tür reinkommt, ging an meinen Briefkasten und da steht draußen ein Mann im karierten Hemd, macht die Tür auf, unten, er hatte einen Hausschlüssel und sagte, zu Ihnen will ich. Sie sind doch Frau Schubert. Und dann hat er sich ausgewiesen mit einem vom Ministerium des Innern. Er ist also Adjutant des Polizeipräsidenten. Er will jetzt wegen meiner Eingabe mit mir sprechen. Und dann ist er nach oben gegangen. Da hatte er eine kleine Kette und hat einen ganz anderen Ausweis und sagt, ich möchte Ihnen sagen, ich bin vom Ministerium für Stadtsicherheit. Es muss er vor der Tür sagen. So. Dann ist er reingegangen und hat zu mir gesagt, ja, Sie haben da ja eine Eingabe gemacht. Sie haben ja sehr großes Glück. Es war eine Gruppe von 11 Jugendlichen. Die haben wir jetzt endlich alle erkennungsdienstlich. Und von den 11 Eltern, da war der jugoslawische Botschafter dabei und alle, ja, sind Sie die Einzige, die sich beschwert hat. So eine Frau wollten wir uns doch mal angucken, sagte er. Solche Leute wie Sie könnten wir gebrauchen. So spontan und so durch eine gute Beziehung zur evangelischen Kirche.
Also er hat versucht, Sie anzuwerben?
Nein, eben nicht. Gauck hat gesagt, das wäre ein Ausdruck der Resignation gewesen. Die waren total unterschiedlich. Die einen waren für Jugendliche. Das war er ja, war ja für Jugendliche. Mein Sohn war ja noch nicht volljährig, sonst hätte ich mich ja nicht beschweren können. Und die anderen waren für Erwachsene. Also er konnte mich, das war keine Anwerbung, sondern er sagte nur, solche Leute wie Sie. Und da habe ich gesagt, mache ich nicht. Und da sagt er, wenn wir wollen, müssen Sie ja doch kommen. Mhm. So, das war eine Drohung. Und nun habe ich aber gedacht, vielleicht war das doch sowas ähnliches wie eine Anwerbung. Und darum habe ich das als Zeit gesagt. Da können Sie mal suchen in der Zeit, falls über mich eine Akte ist. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Ja.
Ja.
Dann war aber über mich schon seit 1976 wegen staatsgewählter Hetze und Diversion war gegen mich ein Operativvorgang gelaufen in der Gruppe zusammen mit Schlesinger, Plenzdorf. Wir hatten nämlich versucht, ein Buch zu machen, eine Berlin-Anthologie. Ich war dazu nur eingeladen. Ich war nicht Initiatorin, aber ich hatte mitgemacht und hatte mich gefreut, dass sie mich gefragt haben. Stade, Joachim Walter, lauter gute Leute, die Bräun, Stefan Heim auch. Und da habe ich einen Beitrag zugegeben und wir haben gesagt, wir wollen das mal ganz alleine machen. Wir wollen die dabei sind, also was jetzt ganz normal ist, die wollen wir bestimmen. Nicht Leute, die irgendwie jetzt so vom Verlag dazu gebracht werden. Und da haben wir diese Anthologie fertig gehabt, Berlin-Anthologie, und hatten vor, das einem DDR-Verlag zu geben. Und wenn das ein DDR-Verlag nicht nimmt, dann wollten wir es einem Westverlag geben. Und das hatte jemand aus dieser Gruppe, ich sage jetzt mal nicht wer, denunziert. Das war nämlich ein IM, das wussten wir alle nicht. Und daraufhin wurden wir alle einzeln zum Schriftstellerverband zitiert und sollten uns nun davon distanzieren, wie wir dazu kommen, ohne Verlag sowas zu machen und so. Mir haben sie auch Vorwürfe gemacht. Da begann es, dass ich beobachtet wurde, also Operativvorgang Selbstverlag. Und davon unabhängig war jetzt eine Personenkontrolle, OPK kommt dann. Also das haben sie ja unterschieden, die Gemeinschaft, dieser Operativvorgang, wo es wirklich um staatsgefährdende Hetze und Diversion ging. Und das andere haben sie dann diese operativen Personenkontrollen, die begann bei mir auch 76. Und 1976 bis 89 hat der das ununterbrochen, dieser Offizier da, der die EMs gegen mich geführt hat, in der evangelischen Kirche, in dem Schriftstellerverband und in der Universität.
Und Davon haben Sie nie was mitbekommen?
Nein.
Oder schon doch mal geahnt? Hier
nein, habe ich nicht. Da habe ich ja meinen Kollegen gesagt, ich glaube gar nicht, dass über mich was ist. Ich habe gewusst, dass meine Post, also das war ja immer so gummiert, nicht? Wenn man die Briefe, die man so zumacht und wenn sie geöffnet werden von der Postkontrolle der DDR, dann waren die immer so krisselig. Also man kriegte die richtig so auf. Und weil ich nie die Post kriegte, wenn normale Menschen ihre im Briefkasten hatten, sondern die wurde immer nachmittags erst reingemacht, da dachte ich schon, na gut, deine Post wird kontrolliert. Das habe ich aber darauf bezogen, dass ich ja schon im Westen veröffentlicht habe. Und dann ist mein Film Die Beunruhigung ist dann in Venedig gelaufen zur Biennale. Also es war so, dass ich mich auch dauernd immer beschwert habe. Immer über den Schriftstellerverband. Ich habe es ja nicht an die Wand gemalt oder so. Also ich habe die Wege, die mir offen waren. Aber ich wusste, dass sie mir nicht offen sind. Aber ich bin ja nicht illegale Wege beschritten.
Aber jetzt haben Sie eben am Anfang gesagt, als ich Sie auf die Stasi-Akten angesprochen habe, Sie mussten sehr lachen. Das war irgendwie lustig. Das klingt jetzt alles andere als lustig, wenn man im Nachhinein erfährt.
Ja, ist ja keiner. Ja, nein, es ist kein Ein. Wir haben ein Fest gemacht für unsere Freunde danach. Weil es bei mir steht, es ist trotz jahrelanger Bemühungen nicht möglich gewesen, in den Privatbereich der Schubert einen IM zu platzieren.
Naja.
Weil sie ausschließlich mit Menschen umgeben ist, die ebenfalls operativ bearbeitet werden. Das ist ja ein Ehrenzeugnis. Ich hatte nur mit Leuten zu tun, die auch beobachtet wurden, heißt es auf Deutsch. Und ich habe ja auch ganz wachsam aufgepasst, wen ich in die Wohnung lasse. Mhm. Also das waren ja die dollsten Angebote, nicht? Hier aus dem Schriftsteller waren die eine, die war da in der Parteileitung, die kam und sagte, sie würde mir jeden Montag den neuesten Spiegel bringen, würde sich so gern mit mir darüber unterhalten und so. Habe ich nicht in die Wohnung gelassen. Und so verschiedene haben mich auch gefragt, wie ist es denn? Ihr Mann denkt ja wohl ganz anders als Sie und so eine Sachen. Natürlich haben Leute mich versucht auszufragen.
Ist diese Art von Misstrauen auch ein Diktaturschaden?
Dass ich weiterhin so wachsam bin, ist geblieben. Aber ich würde nicht, es ist eine Diktaturfolge. Ich habe ja auch diesen Vortrag Diktaturfolgen bei den Siegern der Geschichte genannt. Also ich bin kein Mensch, der unmittelbar redet oder kommuniziert. Immerzu bin ich 15 Zentimeter hinter meinem Körper und kontrolliere, was aus meinem Mund kommt. Ich kontrolliere, wie der andere Mensch, ob der wohlwollend ist oder nicht, ob der jetzt gerade genervt ist oder ob der jetzt meint, ich sollte aufhören zu reden. Das kann aber sein, es ist auch meine ganz spezielle Folge, ist meine Erziehung. Also die war sehr stringent, was die Bildung betrifft. Und ich bin also von der einen Großmutter, die war Lehrerin, mit die erste junge Frau, die in Deutschland studiert hat, auch vor dem Ersten Weltkrieg, da immer darauf hingewiesen worden, nie eine Silbe zu verschlucken und immer in ganzen Sätzen zu sprechen. Und komme mir natürlich zugute. Aber das ist alles etwas, also eine ganz starke Selbstkontrolle, die habe ich.
Erbarme dich, o du mein Gott. Ein Ausschnitt aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach, gesungen von Nathalie Stutzmann. Frau Schubert, tröstet Sie Bach oder warum haben Sie sich das Stück gewünscht?
Ja, also mir könnten jetzt die Tränen kommen. Das höre ich ganz oft. Und diese Aufnahme ist so genial mit der Stutzmann, die ja auch selbst dirigiert. Also das muss man sehen. Ich habe das bei YouTube entdeckt, weil ich so viel Bach höre. Und da habe ich die entdeckt und da habe ich jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr oft gehört. Bach und Händel. Ja, also das ist tröstend und vor allen Dingen, was bei mir ganz wichtig ist, bei meiner Art zu denken, es ist relativierend. Es zeigt mir die Kultur über Jahrhunderte, in der wir leben, und es lenkt ab oder es tröstet eigentlich über die Gegenwart hinweg. Also es ist etwas, was einen wirklich in einen Strom bringt. Mhm. Es bringt mich in einen Strom der Weltkultur. Das ist bei Bach und bei Händel so wunderbar. Und diese Wirkung ist auch so wunderbar auf meine Seele. Ja, das ist wunderbar.
Ich fasse noch mal für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen zusammen. Helga Schubert hat nicht nur Erzählungen geschrieben, auch Hörspiele und Fernsehspiele, literarische Reportagen, Kinderbücher. Und sie hat an zwei großen Rechercheprojekten gearbeitet. Zum einen über Denunziantinnen in der NS-Zeit, zum anderen über die sogenannte Euthanasie am Beispiel einer Nervenklinik ganz in der Nähe von hier in Schwerin. Die Welt da drinnen heißt dieses Buch. Das ist Ihre letzte Buchveröffentlichung aus dem Jahr 2003. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen, die Euthanasie der Nationalsozialisten und die gezielte Tötung sogenannten unwerten Lebens?
Es ist wieder ein politisches Motiv gewesen. Es war kein literarisches Motiv. Mich interessiert, nachdem ich selbst in einer Diktatur gelebt habe, wie man zum Täter werden kann. Und das habe ich an zwei verschiedenen Themen abgearbeitet. Das ist das Thema der Denunziation und das ist das Thema des eigentlich ja politischen Mordes, kann man sagen. Die Denunziation habe ich gefunden in dem 20-bändigen, unkommentierten Sammelband des Instituts für Rechtsgeschichte Amsterdam. Da sind also sämtliche Urteile der Nachkriegsgerichte gegen NS-Täter, also nach den Nürnberger Prozessen. So. Und da habe ich die Denunziantin gefunden und zufällig auch die Akte eines Arztes hier aus der Schweriner Nervenklinik. Und als ich dann Judas Frauen veröffentlicht hatte, war noch vor dem Ende der DDR.
Das Buch über die Denunziantinnen.
Ja, ja. Das ist also in viele Sprachen übersetzt worden und so weiter. Dann kam erstmal Essay-Bände und dann habe ich gedacht, so, jetzt wirst du das Zweite, die absolute Macht von Menschen über das Leben von anderen Menschen in der Diktatur, die ist eigentlich am meisten gegeben, wenn man die Freiheit eines anderen einschränken kann, zum Beispiel durch die Aufnahme in die geschlossene Psychiatrie, als auch sie dann zu ermorden. Und jetzt die Schritte dazu, das Schlechtmachen, die Propaganda, das alles. Und das habe ich noch stärker als bei der Denunziation, die ja dann doch oft im Geheimen waren, habe ich das in der Euthanasie der Nationalsozialisten gesehen, wie sie zunächst erstmal die potenziellen Opfer als außerhalb der Gesellschaft stellten und wie sie dann die auch von den Angehörigen trennten und wie die Ideologie dann einhakte und wie sie dann gesagt haben, für einen Geisteskranken kann eine ganze Arbeiterfamilie existieren und so weiter. Damit habe ich mich beschäftigt. Und wie komme ich jetzt an diese Akten von den Opfern? Die Akte des Arztes, der das alles hier in Schwerin zu verantworten hatte, der Verbindungsarzt zur Euthanasiezentrale in Berlin war. Die Akte von ihm hatte ich ja, wie er nämlich vor dem Kölner Gericht stand wegen seiner Morde und dort freigesprochen wurde mit einer absurden Begründung, dass er nämlich 80 Kinder nicht getötet hat, die er hätte töten sollen. Und dann bin ich hier in die Klinik gegangen und habe mich erkundigt, wo eigentlich hier die Opfer sind von dem Arzt, dessen Akte ich ja gerade gelesen habe. Und da war keine große Kooperation. Das ist ja nun schon so lange her und der Friedhof war auch eingeebnet. Also es war kompliziert und dann habe ich schließlich rausgekriegt, dass die alle, nachdem sie erst bei der Stadtsicherheit unter Verschluss waren, jetzt alle im Bundesarchiv in Berlin sind. Und dann habe ich die ganzen Akten der von hier nach Bernburg transportierten, selektierten Menschen, das waren dann fast 300, die habe ich alle gelesen. Und habe dann ein Buch darüber geschrieben und habe das Zitat von Dürrenmatt genommen. Die Welt da draußen ist unbestimmt, sie gehört nicht mir, ist eine unbegreifliche Gnade, aber auch ein böser Fluch, wer kann das wissen? Und da habe ich gedacht, so, dann nennst du das die Welt da drinnen, in der Klinik, im Ausgeliefertsein und dann noch in einer Diktatur.
Warum hat die DDR die Krankenakten bis 1990 unter Verschluss gehalten?
Ja, weil als die Rote Armee einmarschierte 1945, hat sie ja sehr viel Dokumente genommen. Also in diesen Akten waren zum Beispiel auch kyrillische Buchstaben, die waren durchgesehen worden von Juristen in Moskau. Die haben natürlich gesucht nach Opfern der politischen Justiz. Die haben geguckt, sind der politische Gefangene gewesen oder so. Aber das war nicht so. Die haben sich schon stark getrennt. Die haben sie dann ins Konzentrationslager gebracht oder in die Vernichtungslager. Aber nicht, das waren nun wirklich hier geisteskranke, also psychotische Menschen, behinderte Menschen. Das waren alle möglichen, auch Epileptiker, Alkoholkranke, so. Die DDR hatte die unter Verschluss, das ist meine persönliche Meinung, um die Ärzte, die daran beteiligt waren, namentlich zu kennen. Und diese Morde an den behinderten Menschen hier in dieser Klinik sind auch zum politischen Spielball geworden zwischen Ost und West. Und das ist mir alles in dem Moment eben, aber jahrelang, ich habe immer mehr entdeckt, klar geworden.
Sie haben darüber kein reines Sachbuch geschrieben, nee, wie man jetzt annehmen könnte, sondern entdecken neben den sachlichen Fakten ja auch Poesie in den Zitaten der Patientinnen, ja, zum Beispiel. Ja. Zum Teil tauchen auch Erinnerungen aus ihrem eigenen Leben auf. Ja. Was ist das für eine Form?
Ja,
bei den Judasfrauen haben Sie das ja auch so gemacht.
Habe ich das auch gemacht, aber da war das übersichtlicher für den Verlag. Die haben das von vornherein in die Belletristik genommen. Da gab es ja auch Leute, so ein Theater in Leipzig, der hat den einen Monolog dann richtig auf die Bühne gebracht und so. Während hier der S. Fischer Verlag, der mir einen Vertrag gab, überlegte, machen wir das jetzt in die schwarze Reihe zur Dokumentation oder machen wir es in die Belletristik? In beiden Fällen sprach etwas dafür. Und da haben sie mir 2003 dann gesagt, also ich soll bloß nicht wieder so ein Buch schreiben. Sie haben das prüfen lassen, ob es sachlich stimmt. Und es stimmte sachlich, selbstverständlich. Ich habe ja ganz genau gearbeitet. Und sie haben aber gesagt, das ist eine Literaturform, die gibt es nur in Amerika und die heißt Faction. Also nicht Fiktion, in der alles jemand sich ausdenkt und auch nicht Dokumentation, sondern das ist eine literarisch erzählte Dokumentation. Also Herr Klee, der in der schwarzen Reihe des S. Fischer Verlags die Bücher über Euthanasie gemacht hat und Dokumentation darüber gegeben hat, der hat eben die Meinung, dass diese Ärzte Mörderärzte sind, nicht? Die sind eben Mörder. Und ich bin der Meinung, dass sie keine Mörder wären, wenn sie nicht in der Diktatur gelebt haben. Und ich habe auch mich so gut verstanden gefühlt, als zum Beispiel nach dem Erscheinen der Judasfrauen die Taz mit mir ein Interview, ein ganz großes, ganzseitiges gemacht hat. Und da stand als Überschrift, die Diktatur ist die Täterin. Das ist wirklich meine Meinung. Bloß es ist kein literarisches Statement. Das ist dringlicher für mich noch gewesen, zu sagen, dass in der Diktatur die Leute ihres Schutzes beraubt sind, davor Täter zu werden. Das ist meine Überzeugung. Und das wollte ich immer erklären an allen möglichen Beispielen. Und diese Ärzte wären anständig geblieben. Auch die Krankenschwestern, die sind zum Tode verurteilt worden dann hier, nicht? Die wären anständige Schwestern geblieben in einer offenen Gesellschaft, ja?
Und das ist ja auch ein Thema, was sich durch diese 2 Stunden unseres heutigen Gesprächs wirklich durchgezogen hat, Helga Schubert. Wir kommen zum Ende und weil es die Buchstabenkekse gab, schlage ich vor, Sie nehmen noch einen Keks mit dem Buchstaben X. X, was fällt Ihnen zu X ein?
X und Y, kein X für ein U vormachen, Xylophon, Xaverkreuz, Xylit, das ist irgendwie so ein Medikament.
Schwieriger Buchstabe.
Schwieriger Buchstabe, aber es kommt immer wieder kein X für ein U vormachen. Das ist mein erster Eindruck. Es ist auch mein Ziel in meinem Leben.
Ich danke Ihnen sehr, dass wir hier bei Ihnen im Garten in Mecklenburg zu Gast sein durften heute. Danke sehr für das Gespräch, Helga Schubert.
Ja, ich danke Ihnen auch sehr für Ihre Fragen und für Ihr Verständnis.